Depression hat einfach ein ganz grusiges Gesicht. Depression macht, dass du nichts mehr fühlst. Du fühlst dich einfach leer und eigentlich lebendig tot.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Die einen Menschen starten mit einer grösseren Hypothek ins Leben als andere. Viele fallen zwischen Stuhl und Bank, viele schaffen aber den Rang im Leben gleich irgendwie. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Salome Stutz. Salome, du bist als Kind adoptiert worden, von Israel in die Schweiz gekommen. Hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Deine Erinnerungen?
Mega fröhlich und aber auch ganz einfach schön. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, draussen spazieren, spielen. Mein Papa war ja Pfarrer und wir haben wirklich einfach ein schönes Zuhause gehabt. Und ich bin auch sehr beliebt in der Schule. Ich habe immer Freunde gehabt, ich habe das sehr genossen. Und wir haben nicht wahnsinnige Ausflüge gemacht oder einfach mega müssen etwas erleben. Wir sind viel einfach miteinander als Familie. Und das habe ich sehr schön empfunden als Kind.
Und dann hat sich ein Knick gegeben in deinem Leben mit 11. Ihr seid gezügelt vom Aargau in die Ostschweiz. Und was war der Knick gewesen?
Richtig, man sagt dem Knick, wie du so sagst, Retraumatisierung. Aber das habe ich dann nicht gewusst. Ich war dann noch zu jung für das. Ich musste schon mal vorzügeln, vor meiner Familie. Ich bin ich schon in der Ostschweiz und dass ich dann in die Schule dort und das war heikel. Ich bin rausgerissen worden aus meinem gewohnten Umfeld. Ich habe meine Freunde auf einen Schlag verloren, meinen Dialekt. Hat man hinterfragt, auf jeder Ebene dort, in der Ostschweiz. Und ich habe mich völlig allein gefühlt. Und jetzt weiss ich habe eine Retraumatisierung gehabt. Das heisst, das Trauma, das ich hatte als Adoptivkind, dass ich rausgerissen worden bin aus meinem Land, aus meiner Ursprungsfamilie, das hat Spuren hinterlassen in meiner Seele. Die habe ich gar nicht gespürt, die Spuren, all die Jahre. Aber in dem Moment, wo wir gezügelt sind, haben sich die Spuren gezeigt.
Aber eben, das ist eben Unterbewusstsein irgendwo versteckt. Wie kommt denn das hoch?
Es gibt so versteckte Sachen, die kommen nicht hoch, weil sie nicht triggert werden. Wenn ich jetzt bleiben wäre im Aargau, ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht passiert wäre. Weil die Entwurzelung hat nicht nochmal stattgefunden. Weil wir aber gezügelt sind, hat sich etwas angefangen in mir melden, das eigentlich verletzt ist. Und sagt, hey, nein, nicht nochmal. Nicht nochmal musst du gehen, wo du eigentlich hingehörst. Und das ist etwas, es ist ein Schmerz, den man nicht erklären kann. Und auch nicht einfach wieder gut machen kann mit gut zureden. Das ist ein ganz tiefer Schmerz. Ein Ursprungsschmerz, der eigentlich sagen will, ich will dazugehören. Zugehörigkeit ist ganz ein wichtiger Aspekt von einem Menschen. Und den hatte ich nicht mehr gehabt.
Über die Retraumatisierung reden wir dann später noch ein bisschen detaillierter. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf deine Gefühlslage. Wie ist es dir dort gegangen? Eben, du hast es nicht zuschreiben, das ist eine Retraumatisierung, aber wie hast du dich gefühlt?
Ich würde jetzt als Erwachsene sagen, ich habe mich mega allein gefühlt, nicht gehört gefühlt und verlassen gefühlt, obwohl ich ja eine Familie hatte. Obwohl ich auch dort in der Kirche bin und Menschen um mich herum hatte, habe ich mich angefangen, man sagt das so one in a million, so eine unter vielen, aber nicht gesehen und nicht gehört. Vorher bin ich auch in die Kirche, auch in die Schule. Und es ist mir immer gut gegangen. Auch wenn ich allein war, bin es mir gut gegangen. Aber ab dem Moment hat die Einsamkeit eine ganz laute Stimme bekommen. Und die habe ich nicht mehr ruhig gebracht. Mit nichts mehr.
Und die basiert in dieser Adoption. Wie wichtig ist da, dass du aus einer anderen Kultur in die Schweiz gekommen bist?
Gell, ich glaube, wenn man als Eltern ein Kind adoptiert von einem anderen Land oder auch vom gleichen Land, man muss sich immer dem stellen, das Kind bringt eine Geschichte mit. Eine Familie, eine Nation zum Teil. Man muss sich dem bewusst sein, nur ein Kind zu sich nehmen und es zu Hause geben, ist einfach nur ein Teil der Geschichte. Und ich glaube jetzt, dadurch, dass ich auch noch von einer ganz anderen Kultur komme, in mir ist eigentlich ein Feuer. Und ich bin in die Schweiz gekommen, in eine Familie, wo man innen so ein bisschen, also wir sind auch sehr angepasst gewesen, sehr gut, aber einfach eher ruhig. Ich habe dort einfach gar nicht reingepasst. Habe ich manchmal das Gefühl, etwas in mir innen hat eigentlich ausbrechen wollen. Und weil ich meine Kultur aber nicht kennt habe, all die Jahre, habe ich natürlich auch nicht gewusst, hey, also was ist denn mit mir los? Geht es eigentlich noch? Und jetzt als Erwachsene habe ich durch eine Stimme für das, ich habe Wörter für das, aber als Kind hast du das nicht. Und dann ist es ein Selbstläufer geworden.
Hast du jetzt mittlerweile schon mal Israel besucht, der die Kultur anpackt oder so?
Besucht noch nie. Ich habe Angst vor dem. Ich habe das Gefühl, ich komme nachher nicht mehr heim. Das habe ich mit einer Freundin immer gesagt, wenn ich jetzt auf Israel gehen will. Ich weiss nicht, ob ich wieder heim will. Ich weiss nicht.
Warum?
Das Land fasziniert mich. Die Kultur fasziniert mich. Wir feiern jüdische Feste mit unseren Kindern. Also wir feiern bewusst den Ablauf, den sie haben im Jahr, weil wir das sehr wichtig finden, dass unsere Kinder das kennen. Aber ich glaube, ins Land zurückgehen, das macht mit mir nochmal etwas, wo ich zu dem Zeitpunkt, wie es mir jetzt gerade geht, von der Stabilität her, das könnte ich, würde ich mich nicht getrauen.
Aber du redest von deiner Stabilität jetzt, aber jetzt, du wirkst als starke, selbstbewusste Frau. Stimmt das nicht?
Das stimmt zum Teil, aber es gibt Anteile in mir, die das nicht sind. Ein Anteil, man redet ja von dem inneren Kind, gell? Das ist so ein Begriff, den habe ich selber nie so gerne gehabt, bis ich diesen Anteil kennengelernt habe. Und da ist etwas in mir, wo auf der Suche nach Liebe ist. Nach der Liebe, die einem nicht wieder einfach weggeht, wenn es mal nicht passt. Oder wie ich, geboren zum Weggehen. Und diese Liebe ist noch nicht angekommen, wo sie eigentlich sollte. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich stark wirke im Jetzt, ich bin im Jetzt eine sehr starke Frau, aber es gibt Anteile in mir, die schwach sind, verletzt sind. Und ob ich in diesem Land zum Beispiel nicht so schwach werde und traurig, und ich würde es nicht wissen.
Das finde ich einen sehr, sehr schweren Ausdruck, wenn du sagst, geboren zum Weggehen. Der tut weh. Zum Hören und sicher auch zum Sagen.
Mhm. Ja. Und doch geboren und am Leben behalten. Weißt du, ich denke oft, ich hätte nicht mehr so lebendig auf die Welt kommen. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass ein Kind nicht auf die Welt kommt, lebendig. Und trotzdem hat man mir das Leben geschenkt. Und mittlerweile, jetzt eben als erwachsene Frau, ist es auch ein Geschenk. Sagen, hey, ich darf leben, so wie es jetzt ist. Ich mache das Beste daraus.
Stellt sich ein Adoptivkind einmal mehr die Identitätsfrage als andere?
Wenn ich meine Kinder mit mir vergleiche, meine älteste Tochter ist so alt wie ich, wo das alles angefangen hat, die ganzen Depressionen. Und ich sehe bei ihr einen anderen Verlauf. Sie hat auch ihre Pubertät, sie ist natürlich auch höchst und tiefst.
Gut, das ist normal.
Ganz normal, das darf auch sein, soll auch
muss
unbedingt.
Auch, muss
ja,
auch sein.
Ja, nicht anders, sonst stimmt auch etwas nicht. Und, aber sie hat ganz einen anderen Boden. Sie weiß, wer sie ist, sie weiß, wer ich bin, also ihre Mutter, die Rolle ist klar. Sie hinterfragt nie ihre Identität als Tochter, weil die hat man ihr nie genommen. Und ja, Adoptivkind und auch Pflegekind, die nicht mehr daheim leben, die stellen sich die Frage definitiv einmal mehr und haben auch einmal mehr keine Antwort darauf. Weil die Antwort kommst du nicht über.
Ich glaube, eines der wichtigen Wörter ist da Urvertrauen.
Richtig.
Wie wichtig wäre das oder wie wichtig ist das für ein Kind?
Das ist etwas vom Wichtigsten. Auf dem basiert die ganze Bindung. Man sagt ja auch, man sollte eigentlich sich nicht vor 2 Jahren von einem Kind länger trennen. Das klingt jetzt abstrakt in der heutigen Zeit. Und trotzdem gibt es immer noch die das sagen, und ich glaube das auch. Weil das Urvertrauen, wenn das mal angeknackst ist, das kann fatale Folgen haben. Die sieht man nicht sofort. Die sieht man vielleicht auch gar nicht bei den einen Leuten. Aber es gibt genug Menschen, und unsere Gesellschaft zeigt es auch genug, dass es Leute gibt, die das Urvertrauen nicht mehr haben. Und das ist schade, das ist traurig.
Gehen wir nochmal zurück, wo du 11 warst. Wir haben von dem Knacks geredet, wo du gezügelt hast, wo ihr zügeln musste. Du hast von deinem Schmerz erzählt. Und jetzt bitte noch die Folge. Was ist denn da nachher entstanden? Das ist so ein blödes Wort, aber was ist da daraus geworden, aus dem Schmerz?
Der Schmerz wollte ja eigentlich gehört werden. Und weil die Seele keine Antwort hatte, wir haben ja Körper, Seele und Geist, man sagt das immer so. Und man vergisst oft, dass die einfach zusammenhängen. Und meine Seele hat gerufen, mein Körper hat reagiert. Ich habe zuerst nicht mehr mögen essen, dann nicht mehr wollen essen. Ich habe mich angefangen zu ritzen, selber verletzen, weil ich irgendein Ventil gebraucht habe, dass die Seele zum Ausdruck kommt. Und das ist eigentlich gar nicht so unüblich. Der Verlauf ist ziemlich normal, dass man sich so fühlt und dann eben auch die körperlichen Symptome zeigt. Aus dem heraus ist eine starke Essstörung entstanden, auf allen Ebenen, nicht nur Magersucht, sondern auch Bulimie und auch Essbrechsucht. Also ich habe gar nicht runtergeschluckt, gekaut und ausgespuckt, das war auch ganz lang. Und das absolut selbstzerstörerische Verhalten. Also ich hätte mir können Teile vom Körper wegschneiden am liebsten. Ich habe mich so gehasst.
Ja. Aber das verstehe ich nicht, dass man, das tut doch weh, wenn man sich selber verletzt, wenn man sich ritzt. Was ist da der Zusammenhang? Wie du gesagt hast, die Seele schreit nach Aufmerksamkeit. Wie kann dann ein Schmerz die Aufmerksamkeit stillen? Das verstehe ich nicht.
Ich glaube, es ist eine Form, zum für die Seele zum gehört werden, weil ich, wenn ich mir weh mache, es tut weh. Es tut natürlich auch mir weh. Und das ist ein Ausdruck, dann kümmere ich mich um den Schmerz, nur auf eine andere Art. Nicht, wie ich eigentlich sollte, weil ich müsste ja meiner Seele gut schauen und sie häscheln und bäscheln und sagen, es ist alles gut. Und weißt, man sagt, sich umarmen und so. Das ist ein bisschen komisch. Aber das machst du in diesem Alter nicht. Da müsstest du begleitet werden von Leuten, die das kennen. Und es gibt dann nur eine Möglichkeit. Entweder du stumpfst völlig ab oder du zeigst im Äußeren, hey, es stimmt etwas nicht, helfet mir jetzt, ich brauche Hilfe. Und die Seele macht sich ihre Stimme schon. Wenn nicht selber, dann eben über den Körper.
Also wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Hilfe, hat dir dann niemand können helfen, niemand wollen helfen oder hast du vielleicht gar nicht wollen?
Ich glaube, es war alles miteinander gewesen. Als Teenager willst du eh keine Hilfe von jemandem, kannst ja alles allein. Und dann an der Punkt, meine Eltern haben geholfen. Das möchte ich einfach noch betonen. Sie haben reagiert. Ich bin ja dann in die Jugendpsychiatrie gekommen. Sie haben es wirklich ihr Bestes gegeben, um dort etwas machen, unternehmen. Nur ein bisschen spät vielleicht. Oder? Weil man hat dort noch nicht über Traumatherapie gross geredet. Das hat nicht, heute hat das ganz einen anderen Wert. Hier noch nicht. Das wäre sicher eine gute Unterstützung. Also hätte ich ein Kind, das jetzt ein Symptom zeigt, ich würde als erste Traumatherapie gehen.
Über das reden wir dann eben später. Es nimmt mich dann schon ein Wunder, wie man da quasi in die Vergangenheit schaut und so. Also du hast die Jugendpsychiatrie angesprochen. Ist ja nach einem Suizidversuch von dir dann gewesen, dass du in die Jugendpsychiatrie gekommen bist. Suizid ist wirklich Bam. Wie hast du dich da gefühlt?
Depression hat einfach ein ganz grusiges Gesicht. Depression macht, dass du nichts mehr fühlst. Du fühlst dich einfach leer und eigentlich lebendig tot. Du hast auch keine Traurigkeit mehr, wirklich eben gar nichts mehr, was dich irgendwie noch an die Welt auf eine Art bindet. Ich hätte schon so weitermachen können. Es war einfach nochmal ein Next Step von «Seht ihr mich? Hört ihr mich? Hilft mir irgendjemand?» oder? Und ich weiß noch genau, sie haben mich vor Weihnacht eingeliefert. Das war ein Tag vor, oder sogar Weihnacht selber gewesen. Und ab dem Moment, wo du dort bist, hast du mit niemandem Kontakt mehr von deiner Familie und auch mit sonst niemandem mehr. Und den Moment vergesse ich nie, wie meine Eltern mich dort haben hinbringen und dort lassen und gehen. Aber es war das einzig Beste, das einzig Richtige gewesen.
Wobei, es wäre dann auch wieder in die Kerbe eingeschlagen. Man gibt mich wieder weg. Ich hast bin wieder recht. Fort. Also es ist ja dann wie so, Teufelskreis ist ein blödes Wort, aber quasi, du willst dann das heilen und machst genau wieder das, was eigentlich wehtut.
Das ist so. Und weisst, ich glaube, manchmal wird etwas noch schlimmer, bevor es besser wird. Manchmal wird ein Schmerz, kennst du nach dem Zahnarzt, tut es mir manchmal im Fall noch mehr weh als vorher. Aber es ist ein Heilungsschmerz. Weil es ist etwas Gutes im Gang. Du weißt ja, es kommt dann gut. Und ich glaube, der Moment war für meine Eltern so ein Schmerz auch gewesen, und eigentlich auch für mich im Nachhinein. Klar, wieder der gleiche Schmerz, aber ganz andere Gründe. Sie haben mich, und ein Kind spürt das, sie haben mich nicht weggegeben, weil sie mich nicht wollen, sondern weil sie mir helfen wollen. Das ist ein anderer Schmerz.
Also hast du gespürt?
Ich würde es jetzt so sagen, im Moment nicht. Aber jetzt kann ich das so versorgen und trage auch gar nichts nach, im Gegenteil.
Und die Jugendpsychiatrie, was hat die gebracht? Was hast du dort erlebt?
Ich bin ein kritisch in diesen Themen. Weil sich unter Gleichgesinnten so suhlen und sich vereinen, sehe ich auch viel Gefahren dabei. Ich finde es gut, dass es das gibt, dass Jugendliche so einen Ort haben. Und ich unterstütze das total. Aber es ist trotzdem auch eine Gefahr dabei, weil man ja dann nicht mit, sich mit gesunden Leuten abgibt, sondern mit Kranken zum Teil noch kränken. Und das hat jetzt in meinem Fall etwas Negatives bewirkt. Ich bin eigentlich kränker raus, als ich rein bin. Wir sind dort auch abgehauen, wir haben dort heimlich konsumiert, wir haben dort auch heimlich mit den Jungs Sachen gehauen, die nicht sollen haben. Natürlich, wenn du auf der Geschlossenen bist und auf der, weißt. Und das merke ich, das hat so in mir etwas so Rebellisches freigesetzt. In Kombination mit meiner Geschichte war das eher gefährlich gewesen.
Und dann bist du ja zu der Jugendpsychiatrie rausgekommen und dann in eine Clique. Mhm. Was haben wir mit dieser Clique erlebt?
Ich bin zuerst noch heimgekommen und ja dann wirklich schwerst depressiv nochmal gewesen. Also das ist mir wirklich sehr selten so schlecht gegangen wie in dieser Zeit. Und die Clique, das ist ja alles sehr zerstörerisch gewesen. Auf jeder Ebene. Aber es hat mir in dem Moment ein Gefühl gegeben, da gehöre ich hin. Da nimmt man mich so an, wie ich bin. Ganz krankhaft, das ist mir total bewusst. Aber es war so. Und ich habe mich dort eigentlich sehr wohl gefühlt am Anfang. Bis es dann gekehrt hat. Bis dann Aggressionen vorgekommen sind und Übergriffe passiert sind, wo ich gemerkt habe, nein, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will und bräuchte.
Hast du es gemerkt?
Ich habe es gemerkt, ich bin nicht weg, ich bin geblieben. Weil ich habe nicht, wie ich dir schon gesagt habe, die Liebe, die ich mich eigentlich danach gesehnt habe, habe ich dort ein Stück weit gefunden, auf eine ganz kranke Art und Weise. Ich bin so abhängig geworden von dem jungen Mann, wo ich in der Beziehung dann war mit ihm, dass ich nicht mehr gespürt habe, wo höre ich auf, wo fängt er an. Es war wie eine Symbiose, eine total kranke Symbiose. Darum bin ich geblieben. Ich hätte können heim, jederzeit, bin ich aber nicht.
Was löst sie dir aus, wenn du heute an diese Zeit zurückdenkst, an diese paar Jahre eben von dem Knicks mit Essstörungen, Depressionen, Suizidversuch und dann eben auch das Leben in den Klicken, wo wir da jeden Tag fast geklaut haben und es trögelt haben. Was löst sie dir aus?
Also es hat mich eine Zeit lang beschämt. Ich habe nicht darüber geredet. Es ist ja peinlich auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist auch ein mega Mehrwert, den ich mitbringe mit dieser Geschichte. Wo auch in meiner Erziehung von meinen Kindern mir immer wieder hilft. Der Fokus, hey, wie gehen wir das Thema jetzt an? Oder mein Thema Rauchen kommt auch bei unseren Kindern irgendwann. Und ich bin recht entspannt in so Sachen, weil ich einfach weiss von mir, hey, Gott hat so viele gute Wege parat. Wenn er es bei mir geschafft hat, schafft er es auch bei meinen Kindern. Es löst aber doch auch manchmal eine Wehmut aus, weil ich manchmal so denke, was wäre, wenn wir nie gezügelt wären und ich einfach hätte können gross werden an dem Ort, wo ich war. Und dann wieder, ja, dann hättest du deine Tochter nicht, deine anderen vier Kinder nicht, deinen Mann vielleicht nicht kennen. Also, oder?
Ja, es ist eigentlich eine blöde Frage. Es ist eigentlich so wie, ich vergleiche mich mit dem Nachbarn. Hör auf mit dem. Also, und dann zurück, das Wehrweissen, das ist nicht wirklich gut. Mhm. Also, bringst du das auch weg?
Weißt du, es braucht manchmal, ich sage immer, es ist wie Autofahren. Du hast die Frontscheibe, du schaust vor, aber du hast einen Rückspiegel, hast du auch. Du musst auch zurückschauen. Du musst sehen, was ist um dich herum. Und ich fahre so im Wissen, ich schaue vorwärts. Aber den Blick zurück, den muss ich mir erlauben. Und wenn ich einmal einen Abend lang versinken in dieser Trauer, das gibt es heute noch. Dass ich einfach im Bett liege und einfach traurig bin über meinem Leben. Wie es war dort. Dann ist es der Blick zurück im Rückspiegel. Und am nächsten Tag, hoffe ich dann, ist der Blick wieder gegen vorne gerichtet.
Und das Brüllen hilft zur Verarbeitung? Hilft zum Verschaffen? Zum Linderung bringen?
Für mich sind immer Tränen ist wie einfach das Reden von der Seele. Solange du kannst brüllen, kann deine Seele loslassen. Weil die andere Option wäre aggressiv werden und verletzend werden gegenüber den Menschen, die mir am nächsten sind. Verletzte Menschen verletzen bekanntlich den Menschen. Und wenn ich brüllen kann über dem, dann ist es ja wie ein Trauern über diese Zeit. Und Trauern finde ich eigentlich etwas Schönes. Hat Potenzial zum gesund werden. Aber wenn ich anfange aggressiv zu werden, verletze ich wieder Menschen. Das will ich eigentlich nicht mehr. Habe ich. Lang. Will ich nicht mehr.
Nach dieser Zeit in den Klicken ist dann einmal der Wendepunkt gekommen. Du warst schwanger gewesen, nach einem Übergriff und man hat dich beim Klauen verwünscht. Mhm. Warum hat Salome dir gesagt, nein, ich entscheide mich zum Umkehren, zum das Leben neu anpacken. Warum?
Ja, ich hätte schon viel früher noch aussteigen können. Ich hätte ja oft können sagen, ich höre jetzt auf. Das habe ich aber nicht gemacht. Es ist nur um mich gegangen. Jetzt geht es aber auch, oder ist es auch um ein Kind gegangen. Und auf meiner ganzen Suche nach Mutterschaft und Mutterliebe und Vaterliebe, glaube ich, hat der Moment vom Wissen, du wirst jetzt selber Mutter, etwas in mir vorgeholt, das hat angefangen zu kämpfen. Um das Leben, um das ungeborene Leben, wo nicht von allen gleich willkommen geheissen wurde, wo auch andere haben gesagt, treib doch einfach ab. Meine Eltern haben das nie gesagt, die haben mich immer unterstützt, das möchte ich wirklich betonen. Das war mega gut gewesen, sehr heilsam auch für unsere Beziehung. Und doch sind die Stimmen da gewesen. Und dort zu merken, hey, nein, etwas behaltet mich am Leben. Nicht wegen mir, sondern wegen meinem Kind. Das hat mich rausgeholt.
Also die Eltern, die Mutter, die dir gefehlt hat, du hast nicht das gleich machen.
Ja, richtig.
Glücksfall gsi, quasi.
Eigentlich schon. Ich sage ihr viel, du bist meine Rettung gsi. Obwohl ich ja weiss, dass Gott mich hat. Aber das muss sie wie hören. Du bist wichtig. Du bist kein Unglück oder so, Pech. Sondern du bist wichtig. Ich kann aussteigen, wie es dich gibt.
Was sagen deine Kinder, wenn sie deine Lebensgeschichte hören?
Nicht alles gleich. Die Kleinen verstehen es gar nicht. Die sind wie noch zu jung. Und die Grossen sind so zwischen, es ist mega peinlich und es ist mega cool und bis zu, oh Mami, wie hast du das geschafft? Oder? Aber wenn wir so tiefe Gespräche haben, die man ja mit 15 und 12 langsam hat mit den Eltern, dann merke ich schon, ich muss nicht zu oft kommen mit meiner Geschichte, weil es ist so, ja Mami, ist gut, wir haben es verstanden, du bist mit allen Wasser gewaschen. Da muss ich auch einfach Mami sein, jetzt, ohne meine Geschichte immer führen zu holen.
Deine Tochter, die Älteste, ist jetzt genau in dem Alter, was bei dir so ein bisschen kritisch war. Wie fest hast du Angst, dass sie auch könnte das durchleben, erleben, trainieren, rutschen?
Ich hatte eine Zeit lang viel mehr Angst vor dem, bis ich konnte in der Traumatherapie einiges auch aufschaffen. Dann habe ich auch eben so gewisse Ängste verloren, die ich mit mir geschleicht habe. Es ist wieder ein gewisses Urvertrauen gewachsen in mich und in die Menschen durch die Traumatherapie. Und das merke ich jetzt. Oder ich kann sagen, okay, wenn sie da und das macht, hey, mein Leben geht weiter. Ich bin da für sie, aber ich lebe weiter. Ich bin nicht mit ihr eins. Oder? Ich sehe, dass sie einen anderen Weg geht als ich. Sie wird auch ihre Höchst und Tiefs haben, das ist ganz normal und auch gut. Aber sie hat einen anderen Boden. Und das sehe ich jetzt schon, wie sie hat ihre Kämpfe. Nicht nur, also zum Teil wirklich ganz tiefe Kämpfe. Und sie geht durch diese Kämpfe viel souveräner als ich. Also ich habe in dem Alter, wo sie jetzt ist, schon nicht mehr funktioniert. Schon nicht mehr in die Schule, schon nichts mehr machen.
Wir haben vom Wendepunkt geredet. Du bist schwanger. Und wie kommt man dann da aus dem Strudel, aus dieser Situation daraus raus? Wie hast du gemacht?
Ich bin, als ich schwanger wurde, in die Quellenhofstiftung. Das ist eine Organisation, wo man einen Zug machen kann und Therapie machen kann und auch Arbeit. Und ich habe das alles durchlaufen und habe mich dort wirklich sicher gefühlt und habe dort in einigen Punkten sicher gut anschauen. Aber meine Wurzeln von Verlustängsten, die ist durch all diese Zeit geblieben. Die hätte man nicht können durch Gebet oder durch Seelsorge oder Suchttherapie wegmachen, weil sie muss ja nicht weg, sie muss ja einfach gesund werden. Und ich kann nicht einen Teil von mir wegmachen, ich kann mich nur wieder eins machen mit allem, was ich bin. Und darum, die Zeit war mega gut gewesen und es sind gute Beziehungen entstanden, die bis heute halten. Aber als ich raus bin aus dem geschützten Rahmen, oder aus dem, so wie aus dem Treibhäuschen raus, versetzt in den Garten, hat mich der erste Wind umgeblasen. Es hat keine Wurzeln gegeben, es hat nichts Gesundes können sich verwurzeln, es war alles ganz schwach gewesen. Und das hat mich erschreckt. Ich habe dann wirklich gedacht, so, jetzt bin ich draußen, das ist gut. Jetzt bin ich gesund. Aber bin ich eben nicht gewesen.
Und dann? Wo ist der Boden, der Halt hergekommen dann?
Ich durfte Gott noch mal ganz neu einfach erleben als der mich rettet. Weil ich war an dem Punkt, wo ich wirklich gemerkt, hey, jetzt habe ich nichts mehr. Ich kann nichts aus meiner Kraft. Ich hatte dann schon, schon sicher 3 Kinder, wenn nicht sogar schon 4. Ich war so am Boden zerstört gewesen, ab mir selber. Ich habe mich selber so abgelehnt, wie ich bin. Von äußerlich, innerlich alles. Und ich habe an diesem Punkt erlebt, dass Gott sagt, ich habe dich von Anfang an geliebt. Das ist ein Bibelvers. Und das ist meine Wahrheit. Weil das ist meine tiefste Angst, dass ich nicht geliebt bin. Und ich habe mich auch heute noch oft an dem, dass er sagt, aber ich liebe dich. Und es hat hier noch nicht gelangt. Da war mein Schmerz noch zu gross gewesen. Und doch war es eine Wahrheit, wo ich mich immer wieder darunter gestellt habe, in so eine Dusche. Ich habe mich entschieden, ich stelle mich unter die Wahrheit, dass ich geliebt bin, auch wenn ich mich nicht so fühle. Auch wenn ich das Gefühl habe, niemand hat mich gern. Ich habe ja bis heute das Gefühl, wenn ich heute stirb, haben meine Kinder morgen eine andere Mami, die es viel mehr lieben als mich. Und das ist meine Realität. Mit dem Gefühl lebe ich. Das kann man sich nicht vorstellen. Und doch ist es so. Und in so einem Moment ist die Liebe von Gott das, was alles andere einfach übersteigt. Und die muss ich annehmen, auch wenn ich es eben manchmal gar nicht spüre.
Liebe von Gott, wie spürst du die ganz konkret? Also eben, du hast jetzt gesagt, liest in der Bibel, nimmst die warme Dusche, aber auch noch konkret im Alltag.
Also ich erlebe oft, dass ich ganz mit einem schweren Herz aufstehe, und nicht weiss, wie wird der Tag, wie fühle ich mich, wie geht es mir. Und ich erlebe sehr oft, dass ich das dann Gott anlege und sage, da, du siehst meine Not, du siehst meinen Schmerz, ich gebe ihn dir, weil ich ihn nicht trage und du hast es getragen, für mich, nimm du es. Und manchmal spüre ich wirklich, wie es weggeht, wie ich mich leichter fühle. Und manchmal aber auch nicht. Und dann muss ich gleich aufstehen und mache gleich meine Sachen, im Wissen, dass er aber da ist, dass er mit mir ist. Meine Gefühle sind für mich trügerisch, weil Gefühle können einem hinters Licht führen. Liebe spürst du nicht immer und Annahme auch nicht. Du musst es wissen, dass es so ist. Und das sind Prozesse, wo, wenn du merkst, ich kann das nicht annehmen, dann lohnt es sich zum Anschauen, hey, wieso nicht? Wo ist eine Wurzel, wo verletzt ist, dass die Liebe nicht fliessen kann. Und ich habe einfach eine Aufgabe. Ich bin von Gott gesetzt, wo ich bin. Ich kann nicht weg. Ich will nicht weg, ich will da bleiben. Jetzt müssen meine Wurzeln in einem guten Boden sein. Und für mich ist der einzige gute Boden, wenn ich mit Jesus rede, mit Gott rede, wenn ich bete, wenn ich Bibel lese. Dann habe ich einen guten Boden. Und in diesem Boden können meine Wurzeln stark werden. Und dann hoffe ich, dass dann irgendwann, wenn die Wurzeln genug stark sind, wie das Blühen kommt, der Frühling kommt, wo man doch einfach darauf wartet. Und das glaube ich auch fest, dass das kommt.
Wie wichtig sind Strukturen für dich?
Es ist so, dass mir vielleicht fast zu wichtig sind, weil ich ein bisschen Angst habe vor dem, dass wenn ich die Strukturen loslasse und meine Abläufe loslasse, eine Depression könnte Überhand gewinnen. Die klopft einfach noch viel an, Depression. Oder auch das Gefühl von, du kannst nichts, du bist nichts. Dich will niemand haben. Das Gefühl kommt so, so oft und dann hilft es mir, dass ich einfach eben mit den Hunden laufe, mich anlege, ins Fitness gehe, mich schminke, mich parat mache, Kind weg, aufstehe, einfach immer die Abläufe. Der Alltag ist für mich meine Rettung. Oft ist doch der Alltag so, oh, der Alltag. Ich glaube, ohne Alltag würde es mir nicht so gut gehen.
Das macht mich richtig traurig, wenn du sagst, dass Depression, Essstörung jederzeit bei dir kann anklopfen und dich von hinten wieder überlisten. Wie kannst du dich da schützen? Wie bringst du das ganz konkret? Wie bringt man das weg?
Ich will mich ja als geheilte Süchtige bezeichnen. Aber mit jeder Sucht ist es so, du musst dich entscheiden. Irgendwann über die Jahre nimmt dann das ab, weil sich wieder neue Synapsen gebildet haben und du da neue Wege im Hirn hast können bilden. Einfach durch das Stetige immer das Gleiche machen. Und mir oder auch uns als Familie helfen einfach Ritual. Wir haben immer die gleichen Ritual mit dem Kind am Abend für ins Bett. Und das ist etwas, was ich auch meinen Kind so möchte mitgeben, dass es im Leben Ritual braucht und Struktur braucht, die einfach immer gleich bleiben. Auch der Tag von der Ruhe, den wir jetzt neu wieder eingeführt haben in unserer Familie, wo mein Mann und ich nichts machen, wo wir so, das muss ich jetzt noch machen, den Satz sagen wir nicht. Einmal im Garten etwas machen, ist das eine, aber nicht, oh, ich muss noch. Und das ist sehr hilfreich, um so Gedanken, die destruktiv sind, wieder loszuwerden. Aber es ist meine Aufgabe, die Ruhe zu suchen. Wenn ich mich ständig volldröhne mit Social Media zum Beispiel, dann kommt keine Ruhe rein. Im Gegenteil, es ist dann oft noch unruhiger.
Schauen wir die Familie Stutzen mal an. Da ist Salome, das Mami, der Christian, der Papi. 5 wunderbare Kinder. Wie ist es für dich, wenn du mal deine Familie anschaust, so ein bisschen aus der Vogelperspektive?
Hey, eben, ich merke, es ist schon ganz viel geheilt. Und ich spüre eine mega Freude über meine Kinder. Oder über dem, wie sie sind. Und über dem, was sie werden können. Nicht im Sinne, was ich erwarte, was sie, sondern wirklich in dem, was ich sehe, hey, das wird aus meinen Kindern. Ich sehe das in ihnen. Ich habe aber lang, und das ist schon nicht lange her, dass ich das loslassen konnte, Mühe gehabt mit dem, wie sie sind. Weil alles, was sie gemacht haben, was in meinen Augen nicht gut ist, habe ich auf mich genommen. Ich habe gesagt, du bist eine schlechte Mami. Das ist mein Schlusssatz vom Tag. Du bist ein schlechtes Mami. Und da hat in der Traumatherapie wirklich etwas aufgekommen, wo man anschauen konnte und lösen. Und das ist ein schönes Gefühl, zu merken, okay, diesen Kampf kämpfe ich nicht mehr. Wenn er mal kommt, kommt er. Aber ich kämpfe nicht mehr täglich. Ich freue mich an meine Kinder. Ich freue mich an unserer Ehe und an unserer Familie. Und das klingt jetzt so ein bisschen rosarot. Wir haben viel Kämpfe. Auch als Ehepaar haben wir sehr viel Kämpfe. Aber es ist die Entscheidung, um zusammen die Wurzeln tief wachsen lassen.
Dass der Frühling kann kommen. Du hast auch noch neben den eigenen Kind Tageskind. Also Krippf beim Mittag ist richtig voll. Warum? Warum das Engagement als Tagesmami?
Ich bin einfach gerne Teil des Lebens von anderen, zum Beispiel. Ich habe mega gerne auch in der Schule. Ich bin gerne dabei in der Schule von unseren Kindern in der Klasse. Ich finde das etwas Schönes. Und ich habe einfach viel gehört von Eltern, die Kinder bei mir haben, dass sie es mega schätzen, dass sie in einer Familie sein und nicht sonst in einer Struktur sind. Das hat auch seine guten Seiten. Aber die Eltern haben jetzt gerne ihre Kinder in einer Familie bei uns. Und für das habe ich meine Türen einfach auch gerne offen. Und auch für unsere Kinder. Oder? Es lebt einfach. Es ist immer irgendjemand da. Du musst wollen allein sein. Du bist nicht einfach allein. Du musst es dir suchen. Und das schätzen wir eigentlich alle sehr.
Aber ist es auch nicht das Kompensieren, das falsche Wort, aber quasi, weil du deine liebliche Mami nie kennengelernt hast und nie wirst kennenlernen, ist das einfach anderen Kindern das zurückgeben, denen etwas Gutes tun. Das ist vielleicht auch die Idee dahinter.
Ich glaube, es ist vor allem Familie unterstützen. Weil die Kinder haben ja eine Mami und einen Papi. Die sind ja gut eingebettet. Aber ich möchte, dass sie, wenn sie nicht bei Mami und Papi sind, dass sie miteinander zuhause können, wo sie sich daheim und wohl fühlen. Dass sie nicht mehr rausgerissen werden aus dem Zuhause und irgendwo ein Kind unter vielen sein, irgendwo in einer anderen Struktur. Und das ist etwas, was ich mega schön finde, zum solchen Kind, wo Mamis und Papis gehen arbeiten, ein zweites Zuhause bieten. Das finde ich mega schön.
Also etwas, was du gesagt hast, das halten wir jetzt einfach extrem noch, das auf die Welt kommen, zum Weggehen. Wie fest tut es dir weh, dass du deine lieblichen Eltern nie gesehen hast?
Verschieden. Es gibt Tage, wo ich das gar nicht weiss mehr. Weisst, wo es einfach läuft. Wo ich nicht über das nachdenke. Und dann gibt es wirklich die schweren Tage, die traurigen Tage. Die habe ich einfach noch. Und dort ist so ein Schmerz manchmal da, dass ich mich ihnen nicht zeigen kann. Wer ich geworden bin. Oder auch die Kinder nicht zeigen kann. Dass die Freude an meinen Kindern fehlt mir manchmal von anderen. Oder? Das sind einfach mir Mami und Papi, die unseren Kindern Freude haben, aber es fehlt wie Leute, die auch Freude haben an unseren Kindern, ausser jetzt die Schule. Und das finde ich, ja, das würde ich gerne. Ich würde ihnen gerne zeigen, hey, da sind wir. Danke fürs Leben. Früher habe ich gesagt, ich würde sie sehen, um 100'000 Sachen zu fragen. Und weißt, und jetzt merke ich, ich möchte sie so gerne sehen, um mich einfach bedanken fürs Leben.
Sie wären so stolz auf dich.
Ich hoffe es.
Also ist noch über die Traumatherapie reden. Was ist das genau? Wie funktioniert das?
Das ist so ein abstraktes Wort und für viele mega fremd. Und doch ist es etwas sehr Nahes, weil wir alle in ein Unterbewusstsein und das funktioniert einwandfrei. Ein Trauma entsteht dort, wo du keine Bindung aufbauen kannst, nicht in den Kampf und nicht in die Flucht kannst. Ein Trauma kann entstehen bei einem Kind, das in Kinski kommt, allein ohne Mami und Papi, und ausgelacht wird. Es ist niemand da. Du kannst nicht kämpfen und nicht flüchten. Ein Trauma kann entstehen, wenn du von jemandem überfallen wirst oder mit dem Leben bedroht wirst. Es müssen gar nicht grosse Sachen sein, immer. Es können auch kleine sein und eben dann auch ganz schlimme Sachen. Und so Dramas hocken irgendwo im Unterbewusstsein, irgendwo fest. Und die sind einfach nicht da im Bewusstsein. Und zum Teil können wir die führen, wenn sie triggert werden. Zum Teil erst als erwachsene Person. Und dann kann man arbeiten mit diesen Traumas. Bei mir in der Traumatherapie ist es so, dass man probiert, nicht das Drama aufzukommen, dass man sie wie vorher anschauen kann. Also ich komme zum Beispiel und sage, hey, ich fühle mich ja so aggressiv, so zornig. Und dann gehen wir ganz tief in den Zorn. Woher kommt der? Wie? Und dann kommen die Fragen und Fragen. Weißt?
Aber das weisst du ja allenfalls eben nicht.
Nein, aber mit der Traumatherapie kommst du eben an Punkte an, wo du nicht ankommst in einer normalen Therapieform, wie Seelsorge oder psychologische Betreuung. Das ist einfach eine andere Form von in die Tiefe kommen, wo du eben nur mit dem Unterbewusstsein schaffst. Das kann man gar nicht. Ich bin ja keine Traumatherapeutin. Ich kann das wie nicht so erklären. Mit mir wird es einfach gemacht. Und ich weiss, ich habe absolute Kontrolle über meine Gefühle. Meine Kontrolle ist 1A. Ich brülle dann, wenn ich will und sonst nicht. Und in dieser Therapiesitzung verliere ich Kontrolle. Dann laufen Tränen einfach ab. Oder sonst etwas kommt einfach führen. Und dann weiss ich, jetzt sind wir tief. Jetzt ist die Wurzel. Jetzt kommen wir am Punkt. Das ist herrlich. Du musst dich nicht mehr unter Kontrolle haben und nicht mehr selber anwurschteln. Du darfst einfach loslassen. Und es kommen die Sachen, die müssen, kommen führen.
Du hast gesagt, alle Menschen haben wahrscheinlich irgendwo im Unterbewusstsein so ein Trauma.
Ja.
Man weiss einfach nicht, wann und wo das der Trigger kommt.
Ja.
Sollen jetzt alle da jetzt etwas guseln oder ist es dann auch mal gut, wenn man es verbuddelt lässt? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ich würde nichts, wo nicht konkret führen kommt, jetzt einfach bei einer Therapie anschauen. Wenn ein Mensch durchs Leben geht und seine Waagschale ausgeglichen ist von Arbeit und Ruhe, das ist immer das Wichtigste. Arbeit und Ruhe muss im Gleichgewicht sein. Sonst kommt ja dann irgendwann ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression und spätestens dann muss man es anschauen. Was ich einfach mache, oder wenn ich jemandem empfehle, wo ich merke, der braucht Hilfe, ich verweise einfach an die Traumatherapie direkt. Weil man kann oben schon schnipseln. Coaching, super. Wenn man unten super aufgeschafft ist in den Wurzeln, dann ist genau das Richtige. Aber wenn die Wurzel nicht gesund ist, wenn dort etwas hockt, das einem vergiftet, dann könnte man sich einige Wege ersparen, mit dort und dort reden und direkt an die Wurzeln.
Aber das ist wahrscheinlich auch doppelt so schwierig, um wirklich dort im Boden
rein...
Ja. Deine Erfahrung, was sind so die Schritte, die man machen muss, dass man eben an die Wurzeln
bekommt? Also es hat viel Zeit gebraucht, bis ich das jetzt gemacht habe. Ich bin jetzt über 30 und ich habe lange mich geweigert, um so in die Tiefe zu gehen. Aber es kommt der Punkt, wo du nicht mehr anders kannst. Wo du weißt, jetzt mache ich das und sonst habe ich echt verloren. Und es braucht wie die Bereitschaft, um sich verletzlich zu machen, weil du willst dich eigentlich schützen vor Verletztheit. Weil das ist ja genau das Schlimme. Und du musst wie bereit sein, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt verletzlich in dem geschützten Rahmen, um mich auch auffangen kann. Weil einfach so ist es nicht gut. Und ich habe das erlebt, dass das sehr viel Heilung gebracht hat in meine Seele, die ja eben seit klein eigentlich am Schreien ist, liebst du mich?
Wie fest muss und kann der Christian, dein Mann, in diesen Ruf mit einstimmen? Ich liebe dich.
Das klingt jetzt ein bisschen hart, gell? Und wir sind ja, eben, wie gesagt, haben wir unsere Herausforderungen, aber eigentlich im Moment kann das wie gar nicht. Weil ich bin in einem Prozess drin, wo ein Schutzmauer aufgefahren wurde ist in diesem Bereich Liebe. Wir reden über das offen reden. Und ich bin in der Therapie ganz fest an diesem Punkt dran. Und das hilft uns enorm, unsere Beziehung nicht auf das reduzieren. Sondern unsere Beziehung hat noch so viel mehr als Liebe. Das klingt alles ganz schräg, ist mir bewusst. Aber wir haben unsere 5 Kinder, wir haben unseren Alltag, wir haben ein Management daheim und in der Kirche und überhaupt ein Commitment. Und das ist auch unser Leben, gemeinsame. Dass jetzt die Liebe gerade nicht so funktioniert, das ist ein Teil. Wäre das für uns der Hauptfokus, dann würde unsere Ehe nicht funktionieren. Aber unsere Ehe hat viel mehr Aspekte als das. Und die Aspekte, jetzt gerade, wo wir leben dürfen und merken, hey, wir sind so ein gutes Team, das ist für uns jetzt gerade auch sehr viel wert. Und das andere, wie der Frühling, gell, der aufblüht, das kommt wieder. Am Ende von dem Weg wartet wieder die Liebe und können die Liebe annehmen, vor allem. Und jetzt ist es gerade nicht so und das müssen wir jetzt einfach aushalten.
Sehr krass, was du alles erlebt hast. Vielleicht noch für alle, die unter Essstörungen leiden oder Depressionen, ein konkreter Tipp, ein konkreter Ratschlag.
Hey, das ist mega, mega schwierig, weil jeder empfindet es so ganz anders. Und ich verstehe jeden, der sagt, hey, mir ist einfach nicht mehr zu helfen. Oder der Schmerz ist einfach zu gross und die Sucht ist einfach zu stark. Und ich wünsche mir für jede von diesen Personen den Moment, und er merkt, wow, da ist etwas, wo, wenn meine Kraft zu Ende ist, klingt sich eine andere Kraft ein. Und die ist für mich Gott. Der klingt sich ein dort, wo ich nicht mehr kann. Und ich weiss nicht, wie ich aus dem Ganzen aussteigen kann. Es ist einfach ein Schritt weiter als ich kann nicht und ich will nicht und es geht nicht. Es ist eine Entscheidung, die ich gesagt habe, wo ich sagen konnte, und jetzt will ich, also mache ich es. Und bevor der Moment nicht kommt, ist man einfach in seiner eigenen Welt so gebunden. Und ich wünsche mir so für diese Leute, das zu erleben, wenn das Licht das Dunkel durchbricht. Und sagen, wow, es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Weg aus dem raus, aber es kostet dich etwas.
Bringt man Essstörungen weg? Also weißt du, dass man das Cordon Bleu auch wieder mal richtig geniessen
kann? Das kann ich bis heute nicht.
Ach, ist so schade.
Aber es ist so, dass ich glaube, dass das weggeht, weil ich glaube an einen Gott, der heilt. Aber ich, von mir rede ich jetzt einfach, ich hocke nie am Tisch und geniesse das Essen. Ich hocke am Tisch, weil ich weiss, ich muss und ich will essen. Auch weil ich ins Fitness gehe, ich brauche Energie. Aber es ist, und das wünsche ich mir auch, ich freue mich auf den Moment. Ich freue mich so, wenn das Essen wieder fein ist und gut, einfach weil es gut ist. Aber es ist noch nicht. Ich glaube, es geht auch vielen so. Es geht viel mehr Frauen so und vielleicht auch Männer, als man meint.
Schauen wir jetzt noch in die Zukunft. Mhm. Was hast du für Visionen, vielleicht für dein Leben, für die Familie, fürs Rundum?
Mhm. Jetzt gerade eben, habe ich einfach die Vision, dass unsere 5 Kinder gesunde, starke Erwachsene werden dürfen. Und sie haben auch ihren Rucksack, weißt du, sie haben auch ihre Themen. Aber ich will so viel wie möglich aufschaffen und ihnen einen möglichst leichten Rucksack mitgeben, dass sie einfach ihre eigenen Themen haben. Weil die haben wir eh alle. Das ist eine Illusion, dass das nicht so ist. Und ich habe dann auch schon überlegt, hey, wenn denn die so, jetzt sind sie auch schon oft nicht mehr daheim und gehen mit Kollegen weg und so, und dann wird es ruhig in diesem Haus. Irgendwann wird es dann einfach zu ruhig. Und ich liebe es so, wenn es lebt. Und ich glaube, ich mache einfach weiter. Ich fülle das Haus mit Leuten, mit Kindern und Erwachsenen, die einfach wollen und können da sein. Und ich freue mich auf die Zeit. Jetzt füllen unsere Kinder das Haus bis unter das Dach auf. Und irgendwann vielleicht andere.
Salome, danke vielmals für die Offenheit. Und ich wünsche dir und der Familie alles, alles Gute und einen schnellen Frühling.
Danke vielmals.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.